Ja, guten Abend miteinander. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute Abend darf bei euch sein darf, dass ich darf mit euch eintauchen ins Wort Gottes. Ich möchte beten. Ja, wir haben so viel Grund, dir heute Abend zu danken. Auch für Judith, dass sie da ist, dass du sie auf diese wunderbare Art und Weise beschützt hast, mit ihrem Kollegen zusammen. Und Herr, wir danken dir, dass auch du zu diesem Mann redest. Danke, Herr, dass sie dich immer wieder in ganz schwierigen und extremen Situationen dich erleben dürfen, der du unser Gott, unser Schutz, unser Bewahrer bist. Vielen Dank jetzt auch heute Abend für deine Gegenwart. Hilf du mir, die richtigen Worte zu finden. Amen. Ich habe mir überlegt heute, in dem, was ich euch weitergeben möchte, möchte ich zuerst sagen, dass diese Predigt entstanden ist in der himmlischen Hobelwerkstatt meines himmlischen Vaters. Drücke ich mich klar aus, wenn ich sage, diese Predigt ist entstanden in meiner himmlischen Hobelwerkstatt mit meinem Vater? Ich möchte heute Abend über das Thema reden, Stille und Ruhe finden in meinem Gott. Stille und Ruhe finden in meinem Gott. Ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit, ich habe das letzte Mal das in einer Statistik gelesen, dass in den letzten ungefähr 10 Jahren sich das Wissen wieder verdoppelt hat. Wir leben in einer Zeit, wo Ruhe, Stille finden etwas ist, das die Menschen sagen, diesen Luxus habe ich nicht. Wie wichtig aber, dass diese Stille und diese Ruhe in Gott ist, habe ich ganz neu lernen dürfen, ja, was soll ich sagen, lernen müssen, weil ich hatte den letzten Monat, einer der fast schwierigsten Monate in meinem ganzen Leben in Bezug auf Schmerzen. Rückenschmerzen bis zum geht nicht mehr. Rückenschmerzen dermaßen, dass ich Momente gehabt habe, wo ich nicht mehr oder beinahe nicht mehr laufen konnte, wo ich für eine Strecke von 5 Metern dank meiner Frau es ins Bett geschafft habe, so ungefähr eine Viertelstunde für 5 Meter. Ich war also nicht der Schnellste. Und ich war in einer Situation, da wo ich mit meiner Frau zusammen arbeite, im Haus Frieden, wo sehr, sehr viel durcheinander ging, wo immer wieder Dinge auf mich zukamen, wo ich irgendwie eingreifen sollte, eingreifen müsste. Und plötzlich habe ich erlebt, dass diese ganze Belastung mir in meine schwächste Stelle geschossen ist, und das war das Kreuz. Und ich glaube, 2, 3 Tage lag ich flach. Ich hatte dann solche Schmerzen, dass ich gesagt habe, und das mache ich normalerweise nicht so schnell, ich muss jetzt etwas unternehmen. Wir sind dann nach Basel gegangen, ins Medix. Das ist ein Notfallzentrum, das hat 365 Tage im Jahr offen, von morgens 7 Uhr bis nachts um 10 Uhr. Man kann dorthin gehen, ohne dass man sich anmeldet. Wir haben dann uns schnell angemeldet. Und sie haben dann ein Röntgen gemacht von meiner Wirbelsäule, und es war eigentlich in dem Sinn nichts absolut Alarmierendes, aber ich habe eine Bandscheibendegeneration, siehe Alter, das kommt. Und dann ist dann manchmal bei meinem Ischias der Nerv eingeklemmt und entzündet gewesen. Und sie haben dann mir ziemlich starke Medikamente gegeben. Und ich brauchte 4 Tage, bis diese Medikamente nur einigermaßen anschlugen. Und was machst du in einer solchen Zeit? Du machst das, was du am besten kannst. Herr, rede, dein Knecht hört. Und da habe ich manchmal so den Eindruck gehabt, dass Gott die Notbremse zieht, wenn es ihm nicht anders gelingt, uns Gehör zu verschaffen, ihm Gehör zu verschaffen. Und ich wurde dann in erinnert in einen Vers aus dem alttestamentlichen Propheten Jesaja. Prophet Jesaja, da lese ich zuerst einmal diesen Vers, den ich gefunden habe. Es ist eigentlich im Zusammenhang mit dem, dass Gott das Volk Israel angeklagt hat, dass sie ihn verlassen haben, dass sie falsche Bündnisse eingegangen sind mit Ägypten. Wir lesen da in diesem Vers, Kapitel 30, wo dieser Vers dann steht: Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist, und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat. Im Vers 10 sagt Gott, dass das Volk Israel zu den Propheten sagte: Ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge, nicht Gericht, nicht Zurechtweisung, sagt uns angenehme Dinge. Gell, das tönt doch viel schöner, oder? Angenehme Dinge. Und schaut uns Täuschungen. Die haben ja Propheten gehabt, die gesagt haben, genau wie zu Zeiten von Jeremia: Nein, nein, keine Not. Nur ruhig. Gott ist da, Gott hat uns seine Gegenwart verheißen. Dann wurde das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt. Sagt uns angenehme Dinge. Und als ich darüber nachdenke, dann ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, ich möchte den lesen. Es ist im Zusammenhang wichtig, dass wir sehen, in welchem Kontext dieser Vers steht, den ich dann lesen möchte. Da heißt es im 2. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 1, da ermahnt Paulus den Timotheus sehr, sehr eindringlich und er sagt Folgendes: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, wie das die Propheten im Alten Testament ja gemacht haben. Und jetzt sagt er, und er spricht genau in diese Zeit hinein, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche oder im Urtext heißt es sogar juckende Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden, den Lügen, den falschen Philosophien zuwenden. Was heißt das? Gottes Segnungen ohne Vergebung, angenehme Empfindungen, gute Gefühle, ein Wohlfühlevangelium, da hat Gericht und Ermahnung keinen Platz mehr. Wir haben einen Light Jesus. Wisst ihr, was ein Light Jesus ist? Das ist eben nur der liebe Papa, der liebe Vater. Die Propheten hatten den Mut gehabt, die Dinge beim Namen zu nennen. Und schaut einmal, was das Volk gesagt hat. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Sie wollten Gott abschaffen. Wir hatten in diesen Tagen ein Seminar, das sehr, sehr stark in diese heutige Zeit hineinspricht. Und dieses Ehepaar hat ein Stück weit uns gesagt und gezeigt, in welcher Zeit wir leben. Ich weiß nicht, ob ihr Elke und Martin Campus kennt. Martin war kommt aus Holland und er war über Jahre lang praktizierender Buddhist. Seine Frau Elke war über lange Jahre ein führendes Medium in der Esoterik. Sie war Reiki-Meisterin. Und beide haben dann aneinander gefunden und haben dann auch Jesus angenommen, in ihr Herz hinein angenommen. Und diese Menschen haben uns berichtet, wie stark die Esoterik in den christlichen Gemeinden Einzug gehalten hat. Das ist unwahrscheinlich. Wir müssen da sehr, sehr aufpassen. Wir wollen diesen Jesus nicht. Wir wollen diesen Heiligen Israels nicht. Wir wollen diese Propheten nicht, die Gericht verkünden. Wir wollen liebe Propheten, die sagen, ja, ja, ist alles in Ordnung. No problems. Keine Aufregung. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Sehr viele Gotteskinder können überhaupt nicht mehr unterscheiden zwischen diesen verschiedenen Strömungen. Und ich kann euch sagen, warum. Es gibt einen Grund. Sie sind nicht mehr verwurzelt im Wort Gottes. Sie haben keine Chance, das zu unterscheiden. Und so kommen Dinge hinein in Gemeinden, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Ich kann jetzt da gar nicht darauf eingehen. Es geht mir jetzt nur um das, dass genau das Volk Israel und auch die Gemeinde heute in der Gefahr steht, anderen Philosophien ihr Ohr zu öffnen. Und darum hat Paulus dem Timotheus so gemahnt, ermahnt, predige das Wort, lehre, ermahne in aller Langmut, Liebe und Geduld. Und jetzt komme ich auf diesen Vers, um den es mir geht. Im Vers 15 von Jesaja 30 sagt hier Gott zum Volk Israel, denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr wollt nicht. Das Volk Israel hat versucht, Bündnisse zu schließen mit Ägypten. Und Gott hat gesagt, wenn ihr umkehrt, wenn ihr zu mir zurückkehrt, könntet ihr gerettet werden. Wenn ihr mir vertrauen würdet, darin läge eure Kraft. Aber ihr wollt nicht. Einmal steht Jesus vor Jerusalem, weint über die Stadt. Wenn du doch wüsstest, dass ich das Beste für dich wollte. Ich wollte dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln versammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wir haben einen freien Willen. Ihr habt nicht gewollt. Und als die Jünger dann Jesus sagten, schau mal diesen wunderschönen Tempel hier. Da sagte Jesus, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Dieser Tempel wird zerstört werden. Und das war eine Prophetie. Und 70 nach Christus wurde dieser Tempel bis zu den Grundmauern zerstört von Titus. Ich wollte euch helfen. Wenn ihr mir vertraut hättet, aber ihr habt eigene Wege gesucht. Und ihr Lieben, wir sind oft nicht viel besser als das Volk Israel. Auch wir sind immer wieder versucht, eigene Wege zu gehen. Auch wir sind immer wieder versucht, allem anderen Priorität einzuräumen, nur nicht dem Wort Gottes. Und wenn ich darüber nachdenke, in dieser Zeit der Stille habe ich viel bekommen von Jesus. Die Schmerzen waren nicht weg. Aber Jesus hat mein Herz wieder neu, zentriert, fokussiert auf ihn. So schnell sind wir abgelenkt. So schnell wird uns vieles anderes wichtiger. Und dann verlieren wir uns im Alltag. Wir haben keine Zeit mehr für Gott. Wir haben keine Zeit mehr für die Stille. Wisst ihr, wie im 18. Jahrhundert die Christen genannt wurden? Eine wunderschöne Bezeichnung. Sie waren die Stillen im Lande. Heute rast man von einem Event zum anderen, von einer Konferenz zur anderen. Aber wir gehen nicht mehr zur Quelle des Lebens. Gott hat zum Volk Israel in Jeremia gesagt: Ihr, mein Volk, tut eine zweifache Sünde. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlasst ihr und ihr grabt Zisternen mit giftigem Wasser. So schnell sind wir versucht, andere Zisternen zu graben. So schnell gelingt es dem Feind, uns vom Zentralen wegzuhalten, hineinzuführen in eine Hetze. Ich mag mich erinnern, in einer Predigt von Charles Reichenbach, der hat einmal gesagt, auch in einem ähnlichen Zusammenhang, hat er gesagt, die Hetze ist nicht vom Teufel, die Hetze ist der Teufel. Wisst ihr, wir werden nicht mehr geführt vom Heiligen Geist. Wir werden nur noch getrieben. Nur noch der Antreiber steht hinter uns. Und jetzt kommt im Neuen Testament ein Abschnitt, wo so ganz anders tönt. Ein Abschnitt, wo eigentlich Jesus uns, dich und mich, einlädt, in diese Stille hineinzukommen. Wir kennen diesen Abschnitt sehr gut. Ich möchte ihn aber lesen jetzt. Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 29. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Herr, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es kommt diese wunderschöne Verheißung: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, ich habe mal mit Marietta gesprochen, wir haben eigentlich im Moment sind wir so weit, dass wir drei Wohnungen, drei Küchen, drei Schlafzimmer haben in verschiedenen Orten, plus noch ein Bett in einer Pension in Bad Dürrheim. Also wir sind im Moment so überall unterwegs, bis ich gemerkt habe, ja, beim nächsten Jahr muss ich mal etwas ein wenig runterfahren. Und wenn wir dann so wieder an einem Ort sind und ich dann wieder irgendwie aktiv bin, dann kommt meine liebe Frau mit einer wunderschönen Bremse. Und dann sagt sie mir einen Satz. Und wenn sie diesen Satz sagt, dann weiß ich, wo der Bartel der Mosch holt. Versteht ihr, was ich damit meine? Schatz, meine Seele ist noch nicht nachgekommen. Habt ihr das verstanden? Wenn unsere Seele nicht nachkommt, dann geht nichts mehr. Und ich musste das selber jetzt lernen. Aber Jesus sagt hier, lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Und jetzt möchte ich mit euch etwas anschauen. Es ist einer für mich der liebsten Psalmen. Es ist nicht der Psalm 23, das ist auch ein Favorit. Es ist nicht der Psalm 119, es ist nicht der Psalm 73, es ist der Psalm 62. Ich möchte diesen Psalm lesen und dann ein paar Dinge sagen, die mir sehr, sehr wichtig geworden sind. Dieser Psalm hat 13 Verse, es ist ein Psalm von David. Nur auf Gott wartet oder vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange läuft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, wie eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Und jetzt wiederholt David noch einmal. In einer anderen Übersetzung wird das sehr spannend übersetzt. Hier in dieser Übersetzung heißt es genau das Gleiche wie beim Vers 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele. In der Elberfelder Bibel wird übersetzt, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Merkt ihr den Unterschied? Da spricht David zu seiner Seele. Wer kennt denn einen Psalm, wo David immer wieder zu seiner Seele spricht? Psalm? Psalm, genau, 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Also er spricht mit seiner Seele. Manchmal habe ich den Eindruck, dass David sagt, liebe Seele, es ist jetzt genug geklagt. Jetzt wird gelobt. Er muss der Seele befehlen, lobe den Herrn, meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, Volk Gottes. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist's, was ich gehört habe, dass bei die Macht bei Gott steht. Bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Ein ganz herrlicher Psalm. Was ist Gott für David? Ich habe mal das unterstrichen. Was ist Gott für David? Er ist Heil, Rettung. Er ist Burg, meine sichere Burg. Er ist Fels. Wisst ihr, wenn wir diese Worte lesen, dann sollen wir darüber nachdenken. Darf ich mal fragen, was bedeutet Fels? Ist ja eine Metapher, ein Bild. Wenn David sagt, Gott ist mein Fels, was will er damit sagen? Was denkt ihr? Ein tragbarer Untergrund. Etwas, das hält. Meine Burg. Was heißt Burg? Eine Burg hat dicke Mauern. Da kann man sich verstecken. Schutz. Und dann nachher Zuflucht. Der Ort der Zuflucht. All das ist Gott für David. Und dann ermutigt er, im Vers 9 sagt er, vertraut auf ihn, o Volk Gottes. Luther übersetzt ganz volkstümlich, vertraut auf Gott, liebe Leute. Vertraut auf Gott. Schüttet, leert euer Herz vor ihm aus. Wisst ihr, das ist etwas Wunderschönes, dass wir das tun dürfen. Ich werde erinnert an eine Frau im Alten Testament, die hat genau das Gleiche gemacht. Die hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Wer könnte das sein? Hanna, genau. Und der Eli, der Kerl da, der hat gesagt, Hanna, gib mal den Schinder oder was das, was du da trinkst. Du bist ja betrunken. Und Hanna hat gesagt, nein, Eli, ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Ich hatte ganz früh eine Schallplatte von Charles Reichenbach und Sonja. Und ein ganz schönes Lied. Wie lang ist es her, wie lang ist es her, seit du bei dem Herrn dein Herz ausgeschüttet hast oder irgend sowas. Da habe ich gedacht, genau das ist es. Ich frage dich, wie lange ist es bei dir her, wo du mal so richtig dein Herz ausgeschüttet hast? All diese Fragen, all das, was in deinem Herzen ist, einmal ihm einfach sagst. Weißt du, was er wartet darauf? Er kennt dein Herz, aber er will es von dir hören. Da habe ich mal so richtig Zeit gehabt, so mein Herz mal nach außen zu kehren. Einfach mal mein Herz auszuschütten. Und das gut, dann kann ich sagen, so, Vater, jetzt habe ich alles gesagt. Jetzt habe ich alles gesagt. Das ist für mich etwas ganz Einzigartiges, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns so liebt, aber der uns auch erzieht, dem wir hundertprozentig vertrauen dürfen. Ich habe diesen Psalm noch einmal gelesen, dann ist mir etwas aufgefallen. Es ist ja ganz spannend. Du kannst einen Psalm x-mal lesen und immer fällt dir etwas Neues auf. Da möchte ich jetzt dann zum Schluss kommen, aber das möchte ich euch zeigen. Ich habe das nämlich, damit ich das wieder finde, blau angestrichen. Im Vers 3 sagt David, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Was bedeutet das? Ich habe gedacht, okay. Also David war auch in der Gefahr, entmutigt zu werden. Wir wissen ja, dass der größte Feind von David, Saul, war. Er musste sich permanent verstecken. Die wunderbarsten Psalmen sind in der Wüste entstanden. Und dann redet er weiter, was Gott für ihn alles ist. Und dann ist es ganz gewaltig, dass er dann im 7. Vers sagt: Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Hast du gemerkt? Am Anfang sagte er, ja, die Not ist groß, ich bin wirklich versucht. Und wisst ihr, wenn ich hier mit diesem Gedanken mich auseinandersetze, entmutigt, dann kann meine Frau ein Lied davon singen. Nicht wegen ihrer Entmutigung, sondern wegen meiner. Und dann ist es so gut, dass du ein Gesell hast, gell? Wenn du am Boden liegst, dann der wieder aufhilft. Entmutigung. Und David hat nachher gesagt, ich werde nicht wanken. Er holte seine Stärke beim himmlischen Vater. An der richtigen Adresse. Das ist eben diese Quelle, wo es heißt im Psalm 36 steht das, glaube ich. Das möchte ich lesen. Psalm 36. Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist was? Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. So bin ich sehr dankbar für diese Zeit, die ich jetzt diesen Monat erlebt habe. Ich war nicht dankbar für die Schmerzen. Das wäre unrealistisch. Römer 8, Vers 28 heißt es schon: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Eigentlich heißt es ein wenig anders. Alle Dinge zum Besten mitwirken. Nicht alles, was an uns herankommt, ist gut. Es sind Dinge, die der Verlust einer Arbeitsstelle ist nicht gut. Versteht ihr? Wir sind da manchmal so komische Fromme. Nein, der Verlust einer Arbeitsstelle ist nicht gut. Aber alles wirkt mit zum Guten. Alles braucht es zum Guten. Und so darf ich sagen, es war trotzdem eine gute Zeit. Und ich bin sehr dankbar, wo ich jetzt wieder merke, es geht ein wenig besser. Ich fühle mich wirklich wie neu geboren, so mal wieder ohne Schmerzen dich bewegen kannst. Noch nicht ganz hundertprozentig, aber sagen wir mal 95, das ist schon immerhin ziemlich viel. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du weißt, dass der Feind auch ein Feind der Stille ist. Er will uns immer wieder in eine Aktivität hineintreiben, dass wir ja nicht stille werden vor dir. Aber bei dir, Herr, ist es wirklich wie im Auge des Sturms. Bei dir ist dieser Friede, bei dir ist diese Ruhe, bei dir ist diese Geborgenheit. O Vater, ich danke dir. Ja, du erziehst uns auch. Und wenn wir dann irgendwie fast nicht mehr zur Ruhe kommen, dann sagst du halt, ja, jetzt bringe ich dich eben zur Ruhe. Und ich danke dir auch für diese Zeit. Danke, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir an dein Vaterherz kommen dürfen, unsere Sorgen, Nöte, alle unsere Fragen bei dir abladen und deponieren dürfen. Vielen, vielen Dank, du guter Gott. In Jesu Namen. Amen. Kommt, wir stehen noch auf und bitten um den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Gott befohlen und glaube ich schon bald wieder. Gottes Segen.